Herzlich willkommen zur letzten Episode von Talk und Tipps, dem Wettbasis-Fußballwetten-Podcast. Mein Name ist Julius Eid und wie immer über 342 Folgen an meiner Seite Alex Trüker. Hallo Alex.
Grüß dich Julius. Hi. Ja, ganz richtig ist das ja leider nicht, ne? Denn ab und zu warst du im Urlaub zugegen und deswegen warst du nicht ganz 342 Folgen an meiner Seite.
Einmal in diesem Jahr, dass die EM-Arbeit und der Urlaub ein bisschen dazwischen gekommen ist. Du hast, glaube ich, wirklich 342 Folgen gemacht. Ich habe wahrscheinlich 330 Folgen gemacht. Ungefähr. Das dürfte, glaube ich, der Schnitt sein. Also ja. Eine Menge Talk und Tipps gab es in den vergangenen, weiß ich gar nicht, 3 Jahren ungefähr. 4 Jahren fast. Also eine sehr, sehr lange Zeit, die wir hier hinter uns haben in diesem Podcast. Und deswegen auch nochmal ein wenig der andere Einstieg heute, denn es wird die letzte Folge von Talk und Tipp sein. Das ist das letzte Mal, dass Alex und ich hier so auf dieser Plattform zusammenkommen und über alle neuen Bundesligaspiele reden werden. Und ja, bringt dann auch nicht groß, dann auch weiter drum herum zu reden. Deswegen sei es hier klar gesagt, das ist die letzte Folge und jeder, der regelmäßig eingeschaltet hat, den er zum ersten Mal einschaltet, da tut es mir natürlich leid. Ich hoffe trotzdem, ihr habt Spaß mit der Folge. Aber jeder, der regelmäßig eingeschaltet hat, da natürlich auch von uns beiden nochmal ein großes Dankeschön. Das ist immer cool, wenn Leute gerne einem zuhören. Und ich hoffe, ihr hattet mit dem Projekt Spaß, genauso wie wir ja eigentlich auch immer Spaß daran hatten, hier gemeinsam zusammenzukommen. Deswegen ein paar kurze Abschiedsworte, aber man muss es, glaube ich, auch nicht pathostriefender machen, als es ist. Wir wollen hier heute nochmal eine Folge abliefern und die dreht sich eben um den 15. Spieltag der Bundesliga und da werden wir gleich auch einsteigen und wie gesagt über alle neuen Bundesligaspiele reden, die uns am Wochenende erwarten. Also das ist soweit der Stand, nur dass ihr einmal Bescheid wisst, dass ihr diese Anmoderation hier heute vielleicht zum letzten Mal hört, außer ihr geht immer noch wieder zurück, obwohl die zeitlichen Episoden ja nicht so Sinn machen. Trotzdem sei das am Anfang gesagt und damit würde ich sagen, hören wir auch schon auf mit dem emotionalen Geschwafel zu Beginn und beginnen mit dem harten Kern dieses Podcasts. Ich habe schon gesagt, 15. Spieltag der Bundesliga, einmal spielt die Liga noch in diesem Jahr. Wieder mal haben wir es nicht bis Spieltag 17 geschafft im ersten Jahr. Wir sind nur an Spieltag 15 angekommen und starten aber tatsächlich mit einem kleinen Schmankerl rein. Am Freitagabend haben wir ein Spitzenspiel. Bayern gegen Leipzig ist das, was uns da direkt am Abend erwartet. Erster gegen Vierter. Leipzig ja eine sehr, sehr schwere Phase gehabt, aber haben sich immer noch auf den Champions-League-Plätzen gehalten. Zuletzt wieder 2 Siege in Folge. Frankfurt im Pokal besiegen können und jetzt auch in der Liga eben. Und die Bayern, die haben ein wenig überraschend vielleicht in Mainz das allererste Mal in die Saison federn lassen müssen. Also da hast du schon gesehen, ja, ungeschlagen wird es die Saison nicht. In Leverkusen wird kurz zumindest die Faust geballt worden sein, als es klar war. 2 zu 1 am Ende bei den Mainzern verloren, Alex.
Ja, kurios, plötzlich sind die bisher so souveränen Bayern gegen die bisher so strauchenden Leverkusener in der Tabelle. Zwar noch vorne, aber nur noch mit 4 Punkten. Das ist definitiv überraschend, genauso überraschend, wie wirklich dann die Niederlage in Mainz auch war. Die hatten, glaube ich, die wenigsten auf dem Zettel, vor allem so eine schwache Leistung, die noch dazukommt. Ne? Das hatten, auch, glaube ich, auch sehr, sehr wenige auf dem Zettel. Also kurz vor Weihnachten verteilen die Bayern Geschenke an die Konkurrenz, lassen Leverkusen wieder ran. Ja, und Bayer, der Meister, der Zweitplatzierte, hofft natürlich, dass die Bayern vielleicht noch mal ein bisschen weihnachtliche Geschenke verteilen, nämlich an Leipzig jetzt am Freitagabend, da vielleicht nochmal straucheln und dann wird Bayern zwar trotzdem Weihnachtsmeister, punktetechnisch, aber es wäre richtig eng an der Tabellenspitze, enger als wir hätten es erwarten können vorab. Und da bin ich jetzt gespannt, wie sich die Bayern präsentieren, aber ich könnte mir gut vorstellen oder kann mir gut vorstellen, dass sie hinten raus nochmal vor Weihnachten, vor der kleinen Winter- und Weihnachtspause nochmal ein Ausrufezeichen setzen möchten, ne? Und diese Mainz-Niederlage, diesen Mainz-Ausrutscher korrigieren möchten.
Ja, also das glaube ich tatsächlich auch. Ich meine, man muss ja auch ganz ehrlich sagen, wenn sie das jetzt hier verlieren gegen Leipzig, dann schließen die Leipziger erstmal noch deutlicher auf, ne, sind gar nicht mehr so weit weg. Vor allen Dingen hat Leverkusen eben die Chance, du hast es gesagt, wirklich schnell dann doch noch aufzuschließen. Und das wäre natürlich was auch aus Bayern-Sicht. Uli Hoeneß hat die Meisterschaft ja schon gefeiert. verbal und ich glaube schon auch, das Selbstverständnis ist jetzt gerade in diesem Jahr, man will ja jetzt auch mal raus aus diesem ganzen, es wird eng, man ist nicht souverän der letzten Jahre und das dürfte schon dann irgendwann ja auch so ein bisschen nervös machen und man will natürlich jetzt auch mit Company, man hat die Trainer durchgewechselt in letzter Zeit, ne, man will da ja schon eine Stetigkeit reinbekommen und die will man auch verkaufen können und eine Tabelle, wo man am Ende nur noch einen Punkt vor Leverkusen ist, wo es relativ schnell sehr spannend werden könnte im neuen Jahr, wenn nicht alles klappt, das ist schon ein Druck, der auf den Bayern jetzt liegt und natürlich auch gegen die Leipziger, die zumindest wieder gezeigt haben, dass sie an guten Tagen, so haben wir es ja auch letzte Woche besprochen, als wir über sie geredet haben, an guten Tagen natürlich eine Menge Qualität mitbringen und wenn dann alles klappt, wenn die Effizienz vorm Tor auch mal stimmt, dann können sie eben auch zum Beispiel in Frankfurt, die ja super unterwegs waren, zweimal schlagen in den letzten Wochen. Ich finde, das sind schon aussagekräftige Siege gewesen im Vergleich. Wenn du sagst, die eine Mannschaft strauchelt, die andere ist die Mannschaft der Stunde und die strauchelnde Mannschaft gewinnt beide Male. Also das zahlt schon, finde ich, auf die Leipziger Leistung ein. Jetzt haben die Bayern ein bisschen Druck und natürlich vor allen Dingen Druck einfach im Sturm. Ne? Du hast es schon deutlich gesehen, ohne einen fitten Harry Kane haben sie da ein Problem. Dann war noch die Frage, wird er irgendwie es schaffen, vielleicht am Wochenende zumindest nochmal wieder Cameo-mäßig in diesem Jahr da aufzulaufen. Aber das ist ein ganz großer Unterschied. Ne? Sonst musst du dich irgendwie auf Musiala verlassen, der noch sehr jung ist, nur das Flügelspiel wie Sané, wie Gnabry, die nicht immer verlässlich sind. Also da haben sie eben eine Lücke. Ich könnte mir sogar vorstellen, auch wenn wir da nicht hier so drüber reden, aber dass man da im Winter nochmal überlegt, ob da nicht so ein Choupo-Moting, Sandro-Wagner-Typ im Kader vielleicht doch helfen würde, weil sonst, du hast es gesehen, das Spielsystem steht und fällt dann eben auch mit so einem klassischen Mittelstürmer, den sie nur einmal haben, ne?
Ja, den hat ja Leipzig eher in Šeško. Also so einen Šeško-Light könnten sie gut gebrauchen. Das ist völlig richtig, wenn Harry Kane ausfällt. Ja, muss man abwarten, ob er da fit wird oder nicht. Ich habe jetzt den neuesten Stand hier am Donnerstagmittag nicht auf dem Zettel. Sie spielen ja schon Freitag, deswegen, ja, ungewohntes Freitagabendspiel, ne? Bayern-Leipzig, absolutes Topspiel. Man erwartet so eine Paarung natürlich am Samstagabend. Aber die Bundesliga beschenkt offenbar die Zuseher mit einem vorweihnachtlichen Geschenk am Freitagabend als Topspiel. Auch eine nette Sache, ne? Hatten ja beide frei unter der Woche. Spannendes Spiel auf jeden Fall, ja. Bin gespannt, wie spannend es ist. Ich habe hier die Bayern ziemlich klar auf dem Zettel, die Wettanbieter auch, Julius, mit 1,30er Quoten und 8,60, 70, 80 give or take auf Leipzig. Das ist trotzdem dann eine klare Sache für Topspiel, Erster gegen Vierter, ne? Ist das quotentechnisch schon eine sehr, sehr deutliche Geschichte, weil die Bayern eben bis auf den Ausrutscher in Mainz super souverän und auch super stark waren in der Saison und die Leipziger eben eigentlich nicht. Ne? Große Probleme hatten unter Rose, jetzt Frankfurt wieder schlugen, aber die Ausgangslage ist schon klar, Bayern muss das gewinnen und ist der riesige Favorit darauf. Und ich wäre überrascht, wenn sie es nicht gewinnen, ich bin ehrlich. Aber wir wissen natürlich auch, der FC Bayern tat sich zuletzt, Julius, gegen Leipzig reihenweise schwer, gewann nur 2 der letzten 6 Pflichtspiele gegen die Roten Bullen.
Und das sind eben auch die Marco-Rose-Pflichtspiele, ne? Also der kann schon mit Leipzig gegen Bayern durchaus was bewirken. Und ich weiß nicht, es ist jetzt wirklich ein großer Richtungsweiser für mich mit der Frage, sehen wir wirklich ein neues Bayern, ne? Oder kamen sie bis jetzt ganz gut durch die Liga? Und wenn sie jetzt straucheln, ist es vielleicht doch ein bisschen mehr das Bayern der letzten Jahre, wo die Souveränität und diese komplette Übermacht so ein bisschen verloren ist. 2 Punktverluste in Folge gegen Ende des Jahres, Leverkusen schließt auf, das wäre schon wieder so ein Zeichen, ach Mensch, ja, wir haben diese ganz große Ära der Übermacht immer noch ein bisschen hinter uns gelassen. Ich habe schon das Gefühl, gerade Kane, der jetzt eben wahrscheinlich im Kader ist, aber nicht ganz lange spielen kann und Leipzig, das zumindest wieder mit einer gewissen Wucht und Überzeugung kommt, dass es schwer wird, ehrlich gesagt. Also ich glaube nicht, dass es ein 1,30 zu 8er oder wir kriegen ja sogar 9,50er Quoten bei Bet365. Also das ist wahnsinnig hohe Quoten auf Leipzig. Das gefällt mir nicht ganz so gut, weil die 1,30er Quoten, ja, wenn du mir hier 1,80er, 1,90er gegeben hättest, hätte ich gesagt, ich sehe die Bayern auch leicht als Favorit und es lohnt sich wenigstens. So fällt es mir schwer, da im Dreiweg wirklich was zu tippen. Handicap-Tipp würde ich auch nicht machen, weil ich glaube schon, sie werden ein Gegentor kassieren. Also das wäre dann natürlich eine Möglichkeit, ne, dass wir über 2,5 Tore sehen, dass wir ein Spiel sehen, wo beide Teams treffen. Openda wieder besser drauf, der hat natürlich auch ein gewisses Tempo, das er mitbringt. Šeško hast du angesprochen, Bayern tut sich vielleicht selber ein bisschen schwer. Aber ich erwähne es zumindest mal, ne, die doppelte Chance. Also wer sagt, die gute Phase der Leipziger setzt sich fort, da gibt es selbst bei der doppelten Chance noch bis zu 3,80er Quoten. Das ist schon eine Menge.
Das ist definitiv eine Menge, vor allem wenn man überlegt, die Leipziger haben zwei der letzten drei Spiele in München gewonnen. Da war der Supercup natürlich auch dabei. Ja, glorifiziertes Freundschaftsspiel, aber dieses 3-0, pardon, war damals ja schon ein Ausrufezeichen. Und ich hatte es ja schon angesprochen, die Bayern gewannen nur zwei der letzten sechs Pflichtspiele. In der Bundesliga haben die Bayern zu Hause gegen keinen anderen Bundesliga-Verein so eine niedrige Siegquote wie gegen die Leipziger. 63% nur. Das ist für Bayern-Verhältnisse eben sehr, sehr niedrig, sehr, sehr wenig. Und die Leipziger können umschalten über Openda, über Šeško. Und man kann sich schon vorstellen, wie sich das Spiel entwickelt. Ne? Sehr, sehr dominante Bayern mit viel Ballbesitz und Umschaltfußball Leipzig, was denen eben sehr, sehr gut liegt. Was sie gefährlich macht und deswegen glaube ich auch, du hast es angesprochen, wir werden Tore auf beiden Seiten sehen, wir werden also ein Leipziger Tor sehen. Ich glaube, das wird knifflig für die Bayern. Ich habe sie trotzdem am Ende vorne, weil ich ja von Leipzig nicht in der Phase nicht so überzeugt bin. Sie sind nicht so gefestigt, dass ich mir hier vorstellen kann, dass sie wieder in München gewinnen. Ein Punkt, klar, den kannst du dir immer mal irgendwie ja erkontern. Aber ich sehe die Bayern trotzdem vorne mit so einem Sieg, aber mit Gegentor, Julius.
Ja, also das ist ja zumindest eine Kombi, die die Quoten auch ein bisschen interessanter macht und ich glaube auch der wahrscheinlichste Ausgang, wer die richtig hohen Quoten mitnehmen will. Wie gesagt, ich glaube schon, Leipzig hat Außenseiterchancen. Es ist hier nicht ganz so verloren, wie die Quoten es zeigen und dann kann es sich lohnen, wenn man risikobereit ist, hier natürlich diese hohen Quoten auf wieder besser aufgelegte Leipziger mitzunehmen. Und damit würde ich sagen, machen wir den Freitag auch zu, haben lange über dieses Spiel geredet. Ich glaube, beim nächsten werden wir uns auch schneller einig, wer die Nase vorne hat. Wir sprechen als erstes über Stuttgart zu Hause gegen St. Pauli. Ich glaube, ja, wie gesagt, da sind wir uns wahrscheinlich einig, dass die Hausherren, die Stuttgarter, da die Nase vorne haben.
Da sind wir uns tatsächlich sehr einig. Das ist, glaube ich, eine ziemlich klare Sache. Nicht so klar von den Quoten und das mag ein bisschen überraschen. Also die Stuttgarter haben zu Hause gegen St. Pauli eine höhere Quote als die Bayern gegen Leipzig oder St. Pauli eine niedrigere Quote in Stuttgart als die Leipziger in München. Kann man so oder so sehen, wie man auch dazu stehen mag. Auf jeden Fall diese 1,50er auf Stuttgart. Ich finde, die kann man direkt schon in der Kombi anspielen, denn ich bin da bei dir. Ich habe die Stuttgarter hier auf dem Zettel, ich glaube, das gibt den Heimsieg. Dann klettern die auch in der Tabelle. Sie sind ja schon in An- und Abführung Sechster, Julius. Nach ihrer eigentlich schwachen Hinrunde mit 8 Spielen, die sie in der Bundesliga nicht gewinnen konnten. Das ist eine Menge. Mehr Spiele nicht gewonnen als gewonnen. Trotzdem schon jetzt Sechster, Heimsieg gegen St. Pauli, Pflichtheimsieg gegen St. Pauli. Und ich glaube, du kannst Weihnachten dann doch recht besinnlich, nämlich auf den Europapokalplätzen feiern.
Ja, also nur um das nochmal anzulegen, wir haben es auch am letzten Wochenende dann ja gesehen gegen Werder bei Pauli, ne? Das ist eine Mannschaft, die vielleicht ähnliche Stärken und Schwächen mitbringt, vielleicht in anderem Maße noch. Also ich würde Stuttgart noch höher einschätzen als Werder, aber auch bei Werder liegt vielleicht der Fokus mehr auf dem offensiven Spiel als auf der sicheren Defensive. Und selbst da hast du ja am Ende gesehen, bei allen Bemühungen, Pauli ist dann manchmal eben doch auch recht zahnlos oder die Qualität kann nicht ganz mit anderen Mannschaften in dieser Liga mithalten. Das ist einfach das Los eines Aufsteigers. Und das Stuttgart, was wir jetzt unter Hoeneß gesehen haben, eigentlich seit seinem Amtsantritt, das ist eine Herausforderung. Ich glaube, da könnte es auch sehr, sehr schwer werden. Und ja, ich bin da am Ende bei dir und würde auch sagen, man sollte das auf jeden Fall Richtung Stuttgart angehen. Anderes Ergebnis würde mich hier sehr überraschen. Und ja, sehr überrascht, Überleitung haben ja die Mainzer am vergangenen Wochenende, denn die haben Bayern geschlagen. Und das finde ich auch nicht komplett unverdient. Also es war schon ein ordentlicher Auftritt. Natürlich gehört immer ein bisschen Glück und Hoffen hinten raus dazu, wenn du die Bayern schlagen willst als Mainz, aber es hat geklappt. Die Stimmung war herausragend, würde ich sagen, rund um die Mannschaft und das Stadion, als das dann auch klar war. Und auf der anderen Seite sind die Frankfurter, da kippt die Stimmung vielleicht zumindest ein kleines bisschen, ist ja auch ein emotionaler Verein, wo so ein, zwei Niederlagen in Folge vielleicht eine tolle Hinrunde so ein bisschen wieder vermiesen können und vor allen Dingen ein, zwei Niederlagen am Stück quasi gegen Leipzig, gegen einen Verein, dem man auch nicht wohlgesonnen ist. Da muss man schon sagen, ja, wenn man hat es über weite Strecken der Saison nicht gesehen, aber natürlich Marmoush, jemand, der auch ja schon schwächere Phasen in der Bundesliga hatte, Ekitike, jemand, der immer noch sehr jung ist, der vielleicht auch seine Schwankungen hat. Und wenn das alles nicht 90 Minuten lang klickt, sondern nur in Einzelmomenten, dann haben sie es eben auch manchmal schwer gegen eine Mannschaft wie Leipzig und vielleicht auch gegen eine Mannschaft wie Mainz.
Vielleicht auch gegen Mainz, denn die Form ist nicht mehr gut, ne? Du hast das angesprochen, die Stimmung bei Frankfurt, ich will jetzt nicht sagen, die kippt, aber die ist definitiv nicht mehr euphorisch nach 4 Pflichtspielen ohne Sieg bei 3 Niederlagen. Im Pokal verloren in Leipzig, in der Europa League verloren in Lyon, gegen Augsburg zu Hause das enttäuschende 2:2 in der Bundesliga und jetzt eben wieder gegen Leipzig in der Bundesliga 1:2 verloren. 4 Spiele, kein Sieg, 3 Niederlagen. Die Form ist definitiv eingebrochen. Also die wollen jetzt vor Weihnachten auch nochmal ja, positiv in die kleine Winterpause gehen und nicht eben mit diesem schlechten Gefühl und diesem Abwärtstrend. Ganz klar die Voraussetzung, aber gegen Mainz wird das, glaube ich, richtig unbequem. Also da musste alles raus sein. Du siehst, wie schwer die zu bespielen sind. Die Bayern haben ihr schwächstes Saisonspiel gegen die Mainzer gemacht, also auch selbst mal losgelöst vom Resultat am Ende. Es war ja wirklich ein sehr, sehr schwaches Spiel der Bayern gegen einen unglaublich bissigen, laufstarken, unbequemen Gegner, der es eben in der Art und Weise jeder Mannschaft schwer machen kann und jeder Mannschaft den Zahn ziehen kann. Und das erwarte ich so tatsächlich auch irgendwie bei diesem Spiel, dass die Frankfurter es sehr, sehr schwer haben. Mal losgelöst davon, gewinnen sie am Ende 2-1, 1-0 oder geht es nur 1-1 aus? Beides für mich sehr, sehr gut möglich. Aber auf jeden Fall kannst du erwarten, dass Frankfurt hier wirklich es unglaublich schwer haben wird und Mainz es den Frankfurtern eben ja alles andere als leicht machen wird, irgendwie diesen Dreier zu holen.
Ja, was du bei Mainz, glaube ich, dieses Jahr auch wirklich nicht unterschätzen darfst, ist, dass es oft eine Mannschaft ist, die zwar diszipliniert Fußball spielen konnte, aber natürlich irgendwie manchmal auch ihre Schwierigkeiten hatte, offensiv die Qualität mitzugehen. Jetzt sprechen wir halt aber über ein Team. Ich meine, Lee hat den Doppelpack gegen Bayern gemacht, aber trotzdem, Jonathan Burkhardt ist Top 3 Torschütze in dieser Saison, ne? Das unterstreicht ja auch, dass sie da mindestens einen wirklich gefährlichen Angreifer dieses Jahr ins Feld führen können. Nur 3 Tore weniger als der hochgefeierte Marmoush mittlerweile. Und das ist dann eben so ein Punkt, wenn Mainz auch selber zu Offensiverfolgen kommen kann, dann wird es richtig schwer, da am Ende 3 Punkte mitzunehmen, weil du immer auch ja eine Menge arbeiten musst, um sie zu überwinden. Frage ist, ob Frankfurt einen guten Tag erwischt am Ende, weil ich glaube, an guten Tagen ist dieses Potenzial so riesig. Was wir jetzt nur gerade sehen, ist, dass natürlich vielleicht auch aufgrund der Jugend von manchen Spielern oder der fehlenden Erfahrung in der Bundesliga das eben auch teilweise formabhängig ist. Also Marmoush war ja zum Beispiel teilweise, würde ich sagen, der beste Spieler Europas an einem guten Tag. Ist es aber nicht jeden Tag, vielleicht wie wir auch schon wissen aus anderen Vereinen. Was wir am Wochenende gesehen haben gegen Leipzig, das Tor trotzdem, ne? Also Usun, die Ballweiterleitung, der ja bei Nürnberg schon für Furore gesorgt hat und Co. Das sind richtig, richtig hochbegabte Spieler. Aber kriegst du diese besonderen Momente oft genug kreiert in einem Spiel oder wackelst du zwischendurch so sehr, dass es eben doch schwer wird? Das sind die Fragezeichen. Trotzdem muss ich sagen, dass insgesamt ich das Gefühl habe, sie bringen eine Menge Qualität mit. Sie spielen zu Hause, war lange eine Festung bei sich ja immer. Und mir gefallen die Quoten ganz gut, muss ich sagen. Über 1,80er Quoten auf die Frankfurter, die natürlich eine tolle Saison bis jetzt spielen. Wir sprechen über einen Tabellendritten. Die Mainzer, es gibt ja auch oft diesen Bayern-Kater, muss man sagen, ne? Ist ja oft, dass Mannschaften hochgejubelt und überraschend die Bayern schlagen und danach gibt es dann irgendwie wieder eine triste Niederlage. Richtig trist wäre es ja nicht mal in Frankfurt zu verlieren. Schwere Aufgabe. Ich weiß nicht, mein Gefühl sagt tatsächlich, dass Frankfurt hier, wenn auch mit viel Arbeit, mal wieder auf die Siegerstraße kommt, weil sie eben dann doch so eine individuelle Brillanz teilweise anführen können und vielleicht dann auch Mainz deswegen überwinden können. Vielleicht auch das, was Bayern gefehlt hat, weil die hatten eben keinen Kane, der es abschließen konnte. Mein Gefühl geht Richtung Frankfurt und dann sind die Quoten halt schon in Ordnung.
Ja, also ein paar Statistiken noch hinten raus zu diesem Spiel. Frankfurt blieb in den letzten 8 Bundesliga-Duellen gegen Mainz ungeschlagen, hat 4 gewonnen, aber auch 4 Unentschieden gespielt. Und das Unentschieden könnte ich mir ja auch tatsächlich gut vorstellen, denn die Mainzer sind richtig gut drauf. Wir haben jetzt viel über das Bayern-Spiel geredet, aber wir wollen nicht unter den Tisch fallen lassen, dass sie 4 der letzten 5 Bundesligaspiele gewannen, die Mainzer. Und mit 22 Punkten nach 14 Partien die beste Bundesliga-Saison seit 14 Jahren spielen. Das sollte man schon auch noch herausstreichen, dass Mainz eben wirklich gut unterwegs ist in der Saison, vor allem auswärts, wo erst eine Niederlage kassiert wurde in der Fremde. 3 Auswärtssiege, 2 Unentschieden und erst eine Niederlage. Mainz ist unbequem, Julius. Deswegen tue ich mich schwer. 1,80, du findest die Quoten gut. Ich finde es tricky, denn nochmal, 2-1 Frankfurt, super gut möglich, aber es kann eben auch 1-1 ausgehen, weil die Mainzer gut drauf sind, die Frankfurter ein bisschen ihr Mojo verloren haben, will ich nicht ausschließen. Deswegen glaube ich tatsächlich eher, dass beide treffen, so wie sie drauf sind, auch die Mainzer, ne? Immer sehr, sehr umschaltstark, Johnny Burkhardt gut drauf, Frankfurt vorne natürlich 2 Killer im Sturm. Also ich glaube auch hier Tore auf beiden Seiten ist hier mein sichererer Tipp aus meiner Sicht.
Den könnte man wahrscheinlich auch fast für unser nächstes Spiel abgeben, denn da sprechen wir über Mannschaften, die für mich gemeinsam haben, dass sie selten, selten konstant sind und auch oft blöde Gegentore kriegen. Nämlich Hoffenheim gegen Gladbach ist das Duell, über das wir als nächstes sprechen. Trotzdem Gladbach vielleicht in dieser Saison noch ein bisschen konstanter. Die Hoffenheimer konnten am letzten Spieltag einen Punkt aus Dortmund mitnehmen. Ob das ja die schwerste Aufgabe war, wenn man Dortmund da beobachtet hat über 90 Minuten, werden wir gleich nochmal bei den Dortmundern ausführlicher drüber reden. Aber zumindest ein Teilerfolg mal wieder, nachdem der Trainereffekt hier fast verpufft scheinte, und Gladbach hat wieder gewonnen. Wie gesagt, ich finde, Gladbach fängt sich so langsam ein bisschen mehr als Hoffenheim noch. Deswegen sind sie für mich vielleicht auch der kleine Favorit hier.
Ja, das ist interessant. Zu 92er Quoten ist man nicht ganz der Favorit bei den Wettanbietern, aber wenn man sie als Favorit sieht, sind das natürlich wunderschöne Quoten, die man dann anspielen kann. Und ein Auswärtssieg in Hoffenheim ist definitiv möglich mit Blick auf Form und Verfassung beider Mannschaften. Da bin ich absolut bei dir und ich glaube, die ist bei Gladbach definitiv besser. Ja, das 4-1 gegen Holstein Kiel, ja, den Kielern fehlt so ein bisschen die Bundesliga-Klasse. Nichtsdestotrotz musst du die auch erstmal so locker 4-1 schlagen und haben da Selbstvertrauen getankt. Und auch die letzten Ergebnisse lesen sich ja durchweg alle ziemlich positiv, mit der kleinen Ausnahme in Freiburg, das 3-1. Aber in Freiburg ist es ja auch keine Schande, mal 1-3 zu verlieren. Also ich glaube schon, dass die Entwicklung bei Gladbach definitiv positiv ist. Wie bei Hoffenheim, weiß ich nicht. Ich glaube, da findet man sich noch. Ja, man hat in Dortmund nicht verloren, noch einen Punkt geholt. Aber man ist nichtsdestotrotz seit 6 Spielen ohne Sieg unter Ilzer. Man hat nur das erste Spiel gegen Leipzig gewonnen, 4-3. Seitdem in Europa League, DFB-Pokal und Bundesliga nicht gewinnen können in 6 Spielen in Folge. Deswegen die Form, die Verfassung, die sehe ich bei Gladbach besser. Und die 92er-Quoten sind dann super Value, wie ich
Ja,
finde.
bin ich genau bei dir. Also ist auch so mein Blick aufs Spiel. Ich finde schon, du siehst bei Hoffenheim vielleicht, dass sich langsam wieder ein bisschen was in eine Richtung entwickelt. Mit einem Bischoff, mit einem Brun Larsen, der auf einmal wieder stärker ist, vorher ja wenig Rolle gespielt hat. Es kann sein, dass sich da so ein neuer Kern entwickelt. Vielleicht braucht es auch die Winterpause dann jetzt mal und ein paar mehr Trainingseinheiten mit einem neuen Trainer. Das ist eben auch immer Teil der Geschichte. Gladbach ist den Schritt weiter, ne? Seoane jetzt 1,5 Jahre da. Sie haben an ihm festgehalten und sie haben eben, das hast du auch gegen Kiel gesehen, wenn wir erstmal über die Gladbacher Leistung reden, sie haben einen absoluten Schlüsseltransfer mit Tim Kleindienst getätigt im Sommer. Also das ist einfach ein Unterschiedsspieler in der Bundesliga für sie dieses Jahr. Und ich glaube auch ein Unterschiedsspieler, der großen Eindruck gegen Hoffenheim machen kann, was einfach auch anfällig ist. Und Gladbach, du hast es schon gesehen, wenn sie den Gegner bespielen können, wenn sie ihre Chancen kriegen, sind sie eben auch in der Lage, das umzumünzen. Die Quoten finde ich super. Die Verfassung spricht ganz klar für Gladbach. Und im Gegensatz zu Hoffenheim sehe ich bei denen einfach über die gesamte Hinrunde jetzt hinten raus auch einen positiven Trend. Und ich glaube, den können sie fortführen zum Jahresende. Und wenn sie es können, werden wir mit schönen Quoten belohnt. Und deswegen werde ich hier auch nicht weiter gucken, sondern sag, die Fohlen sind für mich hier mit der Nase vorne. Und damit können wir eigentlich zum Gegner von Gladbach kommen. Die Kieler, die empfangen Augsburg dieses Mal. Und ja, der Auftritt gegen Gladbach, den du gerade angesprochen hast, ne, der hat schon Sorge gemacht teilweise, weil die Tore und gerade das Spiel von Gladbach, das war teilweise so einfach, wenn du es gesehen hast, Alex. Da wurde einfach auf der rechten Seite Honorar geschickt und dann wurde hoch reingeflankt und Kiel war nicht in der Lage, das zu verteidigen. Du hast wirklich gemerkt, wie sie überfordert waren, damit auf dieser, natürlich auf diesem Niveau gegen den Kleindienst, gegen den Honorar, aber es sind jetzt auch nicht die vermeintlichen absoluten Topstars der Liga, überhaupt einen Stich zu sehen. Einfachste Mittel haben gereicht. Und das hat auch nochmal gezeigt, was du gerade gesagt hast. Oh, die werden schwer haben, überhaupt in dieser Liga richtig anzukommen. Und das ist natürlich eine Chance für Augsburg, die genau diese Punkte ja traditionell gerne mitnehmen, um sich immer so ein bisschen über dem Wasser zu halten.
Ja, also bevor das können wir vielleicht hinten raus machen, aber ich fürchte, die 3 Absteiger, die stehen für mich schon an Weihnachten fest oder sind klar abzusehen, wer das sein wird. Da gehört Kiel einfach dazu. Ich finde, es gibt 3 Mannschaften, denen fehlt wirklich einiges zum Rest. Und da ist Kiel dabei und dann wird es auch gegen Augsburg zu Hause schwer. Ich wiederhole mich da immer gerne. Das sind eigentlich so die Spiele als Bundesliga-Neuling, als Aufsteiger zu Hause gegen Augsburg, ne? Als Beispiel, da musst du natürlich 3 Punkte anvisieren und das muss das klare Ziel sein. Aber so ein bisschen fehlt mir tatsächlich die Fantasie, das zu sehen. Ich will nicht sagen, sie haben keine Chance, aber das macht nicht viel Hoffnung, was wir bisher gesehen haben, auch in Heimspielen. Eins haben sie gewonnen, ja, mit Ach und Krach. Aber die anderen 6 auch verloren. Also nicht mal ein paar Unentschieden dabei, ne, wo du sagst, oh, man macht es den Gegner schwer und holt hier mal 0-0 und da mal 1-0. Nee, 6 von 7 Heimspiele verloren, Dabei 19 Gegentore kassiert, Julius. Das sind die meisten Heimgegentore. Und nur 4 Heimtore geschossen. Das sind die 2 wenigsten. Nur St. Pauli mit 3 Toren weniger. Also irgendwie so richtig Gründe finde ich nicht, um zu sagen, Kiel gewinnt das hier. Klar, es kann immer mal passieren, dass du ein 1-0 über die Zeit bringst durch einen Elfmeter, durch einen Standard oder so. Aber mir fehlt trotzdem die Fantasie. Ich glaube, Augsburg ist die bessere Fußballmannschaft.
Ja, so hart muss man es einfach sagen. Und wie gesagt, bei mir halt auch wirklich nach nochmal, wie einfach es Gladbach dann doch offensiv hatte, sich da durchzusetzen. Und das sind einfach Mittel, da ist sich Augsburg nicht zu schade für. Ne? Das ist eine Mannschaft, die immer schon wusste in dieser Liga und auch unter Torup wusste, okay, hier sind die Spiele, wo es drauf ankommt. Damit halten wir uns am Ende von dieser ganz gefährlichen Zone fern. Und dann enttäuschen sie auch selten. Und ich glaube wirklich, ja, zumindest zum jetzigen Zeitpunkt. Vielleicht ändert sich irgendwas Großes in der Winterpause nochmal bei den Kielern, aber die Art, wie sie gegen Gladbach aufgetreten sind, die wird auch nicht für Augsburg reichen. Und dann, wenn wir uns beide so einig sind, sind die 2,40er-Quoten auf die Augsburger natürlich trotzdem schon noch sehr, sehr hoch. Und deswegen würde ich auch sagen, haben wir hier eigentlich auch eine klare Meinung.
Ja, absolut. Aber man muss natürlich dazu erwähnen, warum sage ich ja, wenn du gegen Augsburg zu Hause nicht irgendwie einen Dreier anvisierst oder holst, gegen wen dann? Zumindest bisher ist Augsburg einer der machbareren Gegner in der Fremde oder zu Hause, also wenn Augsburg in der Fremde auftritt. Denn die haben erst 2 Punkte auswärts geholt, Julius, noch keinen Sieg und auch erst 4 Tore geschossen. Sind die zweitschwächste Auswärtsmannschaft. Also wenn gegen jemanden was geht, liebe Kieler, dann ja wohl gegen Augsburg alleine trotzdem. Vielleicht sehen wir so ein schmuckloses, garstiges 1:1 und dann holt Kiel mal wieder ein Pünktchen zu Hause. Viel mehr ist da, glaube ich, nicht drin. Ich habe eher, wie gesagt, Augsburg auf dem Zettel. Denn nochmal, mithalten kann Kiel bisher nicht. Die Eindrücke, die wir haben jetzt nach quasi der fast kompletten Hinrunde, sind nicht so gut. Und das ist auch statistisch belegbar. Mit 5 Punkten nach 14 Spielen, Julius, spielt Holstein Kiel die schlechteste Saison eines Bundesliga-Neulings seit Tasmania Berlin in der Saison 65-66. Ja. Das ist ouchig. Das ist nicht gut.
Wir kommen ja gleich noch dazu, dass es sogar noch eine schlechtere Mannschaft gibt. Die ist noch nicht neu in der Liga, aber.
Die ist noch nicht neu in der Liga, genau. Aber das macht irgendwie wenig Hoffnung. Also.
Ja, da bin ich bei dir und ich glaube, dann sind wir hier uns auch einig. Gehen nochmal weiter zu Bremen gegen Union Berlin. Das ist das nächste Spiel bei uns auf dem Zettel. Werder zuletzt wieder 2 Siege in Folge, damit auf Platz 9 gesprungen. Und das Interessante ist ja, damit auch quasi nur noch 2 Punkte hinter Platz 5 in der Tabelle. Ne? Also im Moment sind wir noch in so einer Phase, wo es schnell nach oben gehen kann für eine Mannschaft, die einen kleinen Formlauf hinbekommt. Union hat uns ja quasi das Gegenteil gezeigt. Nach 5, 6 Spieltagen standen die auf Platz 4. Jetzt haben wir 14 Spieltage hinter uns und sie rutschen immer weiter ab, weil einfach die 3 Punkte nicht mehr herwollen. Am Wochenende gab es dann auch wieder das Unentschieden zuletzt. Davor 3 Niederlagen in der Liga. Also Union hat deutliche Probleme, einen Sieg einzufahren in der Liga im Moment. Und es ist auch, glaube ich, ziemlich ersichtlich, warum. Weil sie einfach offensiv natürlich nicht sonderlich spielfreudig sind. Selbst gegen ein Bochum, Alex, das nun wirklich nicht brilliert hat in dieser Saison, das in Unterzahl spielen musste, haben sie es am Ende eben nur geschafft, dieses 1-1 irgendwie über die Zeit zu bekommen. Weil sie einfach offensiv, ja, also bei allem Lob, was du defensiv loswerden kannst, aber da siehst du dann auch schon, nur eine Disziplin von offensiv und defensiv auch können, dass irgendwann ist allerhöchstens das Unentschieden drin.
Ja, das, so ist es. 8 Spiele ohne Sieg, 8 Pflichtspiele, 7 davon in der Bundesliga, dazu das Pokal aus, malen ein recht klares Bild. Dabei haben sie ja eigentlich sogar zuletzt Tore geschossen, ne? In den letzten 3 Spielen jeweils getroffen. 2-mal sogar in Stuttgart, das war ja auch bemerkenswert, da ja sogar geführt, aber gegen Bochum hat man wieder gesehen und das war, glaube ich, auch, falls wir uns erinnern, eine Woche zurück, dass ich ein bisschen das auch angesprochen hatte, dass wenn Bochum tief steht und Union hat den Ball und muss das Spiel machen, weil sie der Favorit sind und der Anspruch klar ist, zu Hause gegen Bochum sind 3 Punkte Pflicht, dass sie sich da einfach sehr, sehr schwer tun, dass sie sehr, sehr wenig Ideen mit Ball haben. Umschalten können sie, kontern können sie, aber viel mehr spielerisch ist da einfach nicht da. Jetzt ist natürlich die Frage, wie wird das in Bremen sein, denn eigentlich wird Bremen das Spiel machen. Werder wird den Ball haben, Julius. Werder wird attackieren. Und Werder lässt hinten Lücken, wie wir ja wissen. Und zwar nicht wenige. Also eigentlich wieder eher ein Union-Berlin-Spiel, ne? Auswärts bei Werder.
könnte ihnen durchaus entgegenkommen von der Spielanlage. Und ich habe es ja heute schon mal so einen leichten Quervergleich gemacht zwischen Stuttgart und Werder, was Stärken und Schwächen angeht. Und du hast es angesprochen, bei Stuttgart konnten sie zumindest zweimal treffen. Stuttgart hatte am Ende die Qualität, dreimal zu treffen. Ob Werder Bremen die Qualität hat, dreimal Union Berlin zu überwinden, das weiß ich auch nicht unbedingt. Gerade weil sie sich ja auch zu Hause total schwer tun in diesem Jahr, die Hanseaten. Also es ist interessant, dass da die Statistiken auch nicht besonders gut sind im eigenen Stadion. Deswegen kann man den Heimvorteilstand jetzt auch so ein bisschen rausnehmen. Und ich glaube, das wird richtig, richtig nervig für Werder. Weil bei allem, ja, vielleicht auch Unmut, den man hat, wenn man Union spielen sieht und sich ein bisschen mehr erhofft, was Action angeht, was schöne Spielzüge angeht. Das, was sie machen defensiv, das Entnerven der Gegner, die Kompaktheit im Spiel, die Bo Svensson will, die setzen sie schon sehr, sehr gut um. Und das ist, glaube ich, schon was, was Werder echt auflaufen lassen kann. Weil sie eben arbeiten werden müssen für ihre Treffer. Vielleicht kommen die nicht allzu gut. Zu Hause ist das Selbstbewusstsein nicht hoch. Und dann ist Werder eben anfällig. Dann ist es eine Mannschaft, die unbedingt spielen will und die auch mal eine Tür öffnet. Und wenn Union hier in Führung gehen sollte, dann wird das ein richtig, richtig schweres Spiel. Und ich könnte mir vorstellen, dass das so ungefähr der Ablauf ist. Also erstes Tor Union finde ich hier einen Tipp, den ich mir vorstellen kann. Werder beißt sich die Zähne aus und dann kommt auf einmal diese Ecke, dieser Konter und du stehst da und musst eine Menge, Menge arbeiten, um da vielleicht irgendwie zurückzukommen. Das ist ein Spielverlauf, den ich mir gut vorstellen kann.
Ja, du hast Werder zu Hause angesprochen, erst ein Heimsieg gab es, ne? Das ist sehr, sehr dünn. 6 Tore auch geschossen, das ist offensiv auch erstaunlich dünn, denn eigentlich sind sie ja bekannt dafür, das eine oder andere Türchen zu schießen. In der Fremde schießen sie 16 in 8 Spielen, also das ist ein 2er Auswärtstorschnitt, aber zu Hause schießen sie nur 1 im Schnitt, wenn überhaupt. Das ist ein bisschen dünn, also da werden sie, glaube ich, auch Probleme haben. Und sie hatten generell gegen Union Probleme. Es ist eben wahrscheinlich dieses Matchup, ne? Dass Werder mit dem Ball gern spielt, aber dann hinten Lücken lässt und Union kann das ausnutzen. Werder und Union trafen bisher 8-mal in der Bundesliga aufeinander, Julius, und Werder kassierte dabei 6 Niederlagen. Das ist schon bemerkenswert. Also gegen Union tun sie sich schwer. Ja, ich würde die 2-10er-Quote gerne sorgenlos und sorgenfrei anspielen, die es so auf Werder Bremen im Schnitt gibt. Aber wie gesagt, wenn Union sich reinstellt und kontert, dann kann das schon schwierig und zäh werden. Ich will das Unentschieden hier keinesfalls ausschließen. Deswegen tue ich mich so ein bisschen schwer. Aber ich glaube auch hier wieder, ich glaube beide Mannschaften treffen wieder. Werder ist hinten nicht sattelfest genug. Union kann kontern, umschalten. Werder wird aber auch treffen, also zu Null wird Werder hier nicht aus dem Spiel gehen. Vielleicht gewinnen sie 2-1, vielleicht geht es 1-1 aus, das ist ja fast schon mein Standardhinweis, aber das ist gut vorstellbar auch bei dem Spiel. Also beide treffen, Julius.
Ja, also ich glaube tatsächlich, es wird nicht der zweite Heimsieg von Werder, deswegen spricht mich dann auch die doppelte Chance an. 1,75er-Quoten da, das ist ja auch völlig in Ordnung, gerade wenn man Kombi spielt. Auf Union Berlin, also Unentschieden oder Union X2. Tipp, der mich hier auch anspricht und damit können wir, glaube ich, zum Topspiel am Samstag kommen, Alex. Leverkusen gegen Freiburg und es ist so ein bisschen durchgeklungen in unserer Besprechung schon. Wir gehen jetzt zum Ende des Jahres und auf einmal ist es möglich, dass, gerade weil die Bayern auch einen schweren Gegner haben, dass Leverkusen wieder richtig, richtig drin ist im Meisterrennen. Zuletzt 4 Spiele in Folge gewonnen in der Liga, in der Champions League mal wieder so ein 90. plus Siegtreffer. Vielleicht haben sie sich endlich vom Meisterfeierkater erholt und sind ein bisschen mehr die Mannschaft, die wir im letzten Jahr kannten.
Und das glaube ich ja. Das wird so jetzt kommen hinten raus. Sie zeigen ein bisschen mehr von dem, was wir letzte Saison gesehen haben. Jetzt noch nicht komplett zurück, ne? Die spielerische Leichtigkeit, die fehlt trotzdem noch. Also natürlich haben sie viel Ballbesitz und genügend Chancen, aber wie gesagt, die Leichtigkeit, ne? Die geht ihnen, finde ich, immer noch ein bisschen ab. Wenn, dann gewinnen sie eher, ja, ich will jetzt nicht sagen mühselig, aber nicht ganz so locker leicht. Augsburg war ja, finde ich, auch, ne, das 2-0 eher so Richtung Arbeitssieg. Aber eben, Sieg ist Sieg. Und davon gab es zuletzt einige in Folge, nämlich 7, Julius, 7 Pflichtspielsiege in Folge, zeigt auf die Form. Kurve zeigt bei Bayer Leverkusen richtig nach oben und ich glaube, es gibt den 8. Sieg in Folge. Denn unabhängig davon, was die Bayern machen, glaube ich, dass einfach Leverkusen jetzt so rollt, dass ja auch die Freiburger schlagen werden und vielleicht ja dann wirklich näher an die Tabellenspitze ranrücken, sollten die Bayern echt patzen. Aber zumindest ihre eigenen Hausaufgaben, glaube ich, werden die Leverkusen erledigen.
Ja, also ich glaube auch gerade, weil es dann eben auch noch das Heimspiel ist jetzt, also die Freiburger natürlich zu Hause vielleicht noch ein bisschen die schwerere Herausforderung als in der Ferne und weil sie eben jetzt wieder in diesem Flow sind. Ich glaube, das Selbstverständnis kommt zurück. Das ist ja auch eine Sache, die du dir nicht nur erarbeiten kannst, sondern eine Sache, die du auch im Hinterkopf hast. Und sie wissen, wie gut es letztes Jahr lief und sie bekommen diese Überzeugung zurück. Ich glaube auch nach dem, was sie mental wahrscheinlich im letzten Jahr geleistet haben, ne, diese späten Comebacks, das Ungeschlagensein, hinten raus dann ein Spiel zu verlieren, aber an sich zwei von drei Titeln zu holen und nur in einem im Finale zu scheitern. Es ist ja auch nicht unverständlich, dass du zum Start dieser Saison vielleicht nicht mental auf demselben Level von immer weiter bist. Da braucht es wahrscheinlich
Oli Kahn.
ja, den größten, ja, oder den, weiß ich nicht. Ich glaube, Liverpool hat es mal unter Klopp geschafft, aber bei Klopp reden wir jetzt auch nicht über den schlechtesten Motivator, dass sie wirklich nach 99 Punkten sagen, okay, nächstes Jahr werden wir dann Meister. Aber ich glaube, das ist so schwer und Leverkusen hat es gezeigt, dass es natürlich auch diesen kleinen Einbruch irgendwie gab, vielleicht ein paar Ausrutscher, die es letztes Jahr nicht gegeben hätte, aber sie sind immer noch eine sehr gute Fußballmannschaft, die Spielidee ist gut. Sie haben ihre Einzelspieler, die den Unterschied machen können. Ich glaube, wir brauchen nicht drum herum reden. Sie sind hier Favorit. Quoten sagen es auch klar, ne? 1,40er zu fast 8er Quoten. Also da sind sich die Wettanbieter dann auch einig. Und ich kann mich nur anschließen. Ich glaube schon, dass Leverkusen das Ganze gewinnen kann, auch weil Freiburg vielleicht noch ein Ticken weg ist von der Streich-Prime-Freiburg-Variante, die wir vor ein, zwei, drei Jahren mal so gesehen haben. Sind zwar eine ordentliche Mannschaft, aber haben auch immer noch ihre Ruckler, sind nicht ganz, ganz so seriös, wie sie es zu ihren absoluten Hochzeiten waren. Und dann reicht es halt nicht für eine Mannschaft wie Leverkusen, die gerade, glaube ich, auch eben noch zusätzlich mit der Tabelle jetzt einfach wieder ein bisschen Höhenluft schnuppert, ne, und da dranbleiben will.
Ja, absolut. Ich habe noch zwei Statistiken, die ziemlich kurios und interessant sind. Also erstmal Freiburg im Kalenderjahr 2024, also auch unter Streich, seit drei Bundesliga ungeschlagen zum ersten Mal in diesem Jahr. Das zeigt auf, dass sie einfach sehr, sehr unkonstant sind. Und ich hatte das gar nicht auf dem Schirm. Aber im Kalenderjahr 2023 drei Spiele, das ist ja auch nicht die Megaserie, ungeschlagen, first time. Also sehr kurios. Und Leverkusen gewann keines, die andere Statistik, die interessant und kurios ist, keines seiner letzten vier Bundesliga-Topspiele am Samstagabend. Dabei gab es vier Unentschieden und eine Niederlage. Also diesen Timeslot, den mögen sie irgendwie scheinbar nicht so, warum auch immer. Das Flutlicht gefällt den Dortmundern ja, den Leverkusen, dann weiß ich nicht. Scheinbar nicht ganz so. Also ich glaube, letztere Serie wird enden. Die Leverkusener und ihre Topspielangst. Das sollten sie überwinden. Gegen Freiburg sind sie der klare Favorit. Ich glaube, das gewinnen sie auch wieder. Freiburg hat natürlich jetzt zuletzt Wolfsburg geschlagen im ja, Verfolgerduell. Ich habe das Spiel über 90 Minuten gesehen, Julius. Das war schon sehr, sehr glücklich. Also Wolfsburg hat wirklich super gut angefangen, war super dominant. Und dann führten zwei glückliche Standards, wo der Ball irgendwo hinspringt und dann Kübler vor die Beine, der kaum noch ausweichen konnte und das Ding halt dann reingemacht hat, weil er halt musste. Aber das waren keine herausgespielten Tore. Das war, finde ich, ein glücklicher Sieg. Dann führen sie 3-0 und zittern trotzdem noch, kassieren noch zwei. Also die Breisgauer sind nicht so gefestigt, um hier gegen Leverkusen was mitzunehmen. Du erinnerst dich in Dortmund, ne? Da haben sie auch auf die Mütze bekommen, die Breisgauer. Deswegen glaube ich, Leverkusen gewinnt das und ich kann mir auch den Handicap-Sieg sehr, sehr gut vorstellen. Also ein 3-1, 3-0, irgendwas in die Richtung. Und wenn es ein 2-0 ist, ich gehe hier tatsächlich eher auf Handicap Leverkusen, als dass es eng wird.
Und damit, weil ich mich da vollumfänglich anschließen kann, sind wir auch mit dem Samstag fertig in der Bundesliga. Ihr werdet gemerkt haben, wir reden über die Bundesliga. Deswegen noch einmal kurz der Hinweis, wer Premier League braucht, wer Darts WM braucht oder sonst was, was ja auch zwischen den Jahren jetzt weitergeht, schaut auf wettbasis.com vorbei. Wir schauen auf den Sonntag und da haben wir, finde ich, ein sehr, sehr wichtiges Spiel erstmal vor uns, nämlich Bochum gegen Heidenheim. Bochum jetzt mal wieder einen Punkt geholt bei Union Berlin, aber insgesamt ist das jetzt einfach ein Spiel, wo ich sagen würde, Heidenheim könnte theoretisch wieder vom 16. Platz runterspringen, ne? Bei Pauli haben wir schon gesagt, die haben es wahrscheinlich schwer an diesem Spieltag, dann könnten sie vorbeiziehen mit einem Sieg. Oder Bochum kann zumindest mal ein Lebenszeichen senden mit dem ersten Sieg der Saison. Ich glaube, für beide Mannschaften wäre ein Sieg hier unfassbar wertvoll und für beide Mannschaften würde eine Niederlage richtig wehtun, weil es nochmal aufzeigt, okay, da geht vielleicht nicht mehr viel. Heidenheim, reihenweise Niederlagen in Folge, Bochum ja zumindest die beiden Unentschieden jetzt unter Hacking drin, aber weiter ohne Sieg. Wenn Heidenheim das gewinnt, dann würde ich sagen, kämpfen sie um Relegationsplatz, haben das unterstrichen. wenn Bochum das gewinnt, dann muss sich Heidenheim richtig Sorgen machen und Bochum kann vielleicht noch mal hoffen, irgendwie auf Platz 16 zu kommen.
Ja, also die Bochumer, die müssen das wirklich angehen wie ein Pokalspiel, wie
Ja.
ein K.O.-Spiel.
Wie ein Pokalfinale, würde ich fast sagen.
Oder wie ein Pokalfinale, ja. 7 Punkte Rückstand sind es aktuell auf Rang 16 auf Heidenheim. Wenn du das verlierst, ouch, ne? Dann sind es 10. Ich weiß nicht, ob du 10 Punkte, boah, realistisch aufholen kannst auf einen Gegner. Also kannst du natürlich schon, aber du bist halt auch Bochum. Also wie viele
Du
Siege
hast bis
holst du in
jetzt nur
der?
3 geholt, ne? Ja, das ist
Genau, wie
halt.
viele Siege sind realistisch,
Ja.
dass du die holst? Das ist genau der Punkt. Deswegen, du musst dieses Spiel einfach unbedingt gewinnen. Und dann bist du richtig dran auf dem Relegationsplatz. Oder was heißt richtig dran? 4 Punkte, aber sind ja trotzdem 2 Spiele. Aber dann hast du einen ganz klaren Hoffnungsschimmer, ein Lebenszeichen gesendet. Und dann ist es auch rechnerisch nicht mehr so aussichtslos. Ne? Überholst vielleicht ja sogar die Kieler, wenn die verlieren sollten oder nur unentschieden spielen sollten. Also, das ist ein super, super wichtiger Spieltag für den VfL. Auch natürlich, dass die Tabelle vielleicht ein bisschen besser aussieht, diese 2 Wochen, die du da unterm Weihnachtsbaum sitzt. Also das ist super wichtig. Und Zeitpunkt stimmt ja auch, ne? Vom Timing her. Du hast dir das 1:1 bei Union Berlin erkämpft. Das kann ja sogar noch ein 2:0, 3:0 am grünen Tisch werden, aufgrund des Münzwurfs. Und könnte es ja wirklich realistischerweise werden. Also dann hast du nochmal 2 Punkte mehr. Und dann sind es vielleicht gar nicht 7 Rückstand. Wenn du dann gewinnst, nochmal weniger. Und Heidenheim ist überhaupt nicht gut drauf, Julius. Also nicht nur, dass du auch das Heimspiel hast, sondern die Heidenheimer haben 7 Spiele in Folge verloren in allen Wettbewerben. Die waren noch nie so schlecht drauf, nicht mal ein Pünktchen hier und da geholt. Wenn das keine Hoffnungsschimmer für den VfL sind, dann weiß ich auch nicht.
Ja, also das gehört eben auch zu weit. Es ist mit das einfachste Spiel, was du im Moment bekommen kannst. Und wenn du das nicht gewinnst, das ist gesagt, dann musst du erstmal 10 Punkte aufholen, aber du hast auch das Spiel nicht gewonnen. Und dann ist die große Frage natürlich, wo sollen irgendwie diese 5 Punkte, diese 10 Punkte herkommen, die du auch nur bekommen würdest, wenn Heidenheim immer weiter verliert. Ich weiß nicht, Heidenheim hatte natürlich zumindest zu Saisonbeginn eine ordentliche Phase. Jetzt sind sie ganz, ganz tief in der Negativspirale. Sie werden sich auf die Winterpause freuen, hundertprozentig. Da können sie mal ein bisschen durcharbeiten. Da kann Frank Schmidt dann vielleicht auch noch mal irgendwie so einen kleinen Turnaround schaffen bei Bochum. Ja, da ist es natürlich einfach noch stärker in dieser Saison evident gewesen, dass sie da unten stehen, weil die Qualität im Team einfach nicht gut ist, weil sie wirklich ja da gerade mit einem Kader stehen, der in der Bundesliga nicht bestehen kann und ja alles auch andeutet, dass das auch nicht wird am Ende der Saison. Trotzdem, ja, bin ich bei dir. Diese Form von Heidenheim gerade und auch wenn wir uns den Kader von Heidenheim gucken, das ist jetzt auch nicht All-Star gespickt. Eine Chance ist da. Dieses Stadion hat schon ein, zwei überraschende Siege gesehen und so überraschend wäre es dann vielleicht nicht wie ein Sieg gegen die Bayern, den wir ja sogar schon mal hier erlebt haben, furios. Nur alles an diesem Spiel sagt am Ende zu mir und das ist ja oft so, richtig glücklich wären beide nicht mit einem Unentschieden. Und dann wird's
Also geht es
eins.
unentschieden
Ja,
aus.
genau.
ja, also kleiner Disclaimer noch. Der FC Heidenheim spielt heute Abend noch in der Conference League nach Beendigung dieser Aufnahme gegen St. Gallen. Definitiv ein machbares Los. Vielleicht gewinnen sie da und holen sich da ihr Selbstvertrauen für das Spiel in Bochum. Und dann sind es eben keine 7 Spiele oder 7 Niederlagen in Folge. Also nach Beendigung der Aufnahme dieses Spiel. Deswegen, falls ihr es erst Freitag oder Samstag anhört, diese Folge. Vielleicht haben sie ja gegen St. Gallen gewonnen und Selbstvertrauen getankt für das wichtige Spiel in Bochum. Ja, du hast es unentschieden angesprochen. Es würde ein bisschen passen, ne? Wenn man sich schiedlich unfriedlich 1:1 trennt, ein Ergebnis, mit dem dann beide sehr, sehr unzufrieden wären. Die Heidenheimer können Bochum nicht distanzieren und an St. Pauli vorbeispringen und die Bochumer bleiben Letzte auf jeden Fall, wenn sie nicht gewinnen, ne? Auch unschön, Julius. Die rote Laterne unterm Weihnachtsbaum. Das könnte ich mir aber trotzdem gut vorstellen, denn es würde irgendwie passen, wenn dieses Spiel unentschieden ausgeht. Also
Ja.
tipp mal unentschieden.
Es ist ja auch nicht immer eine Frage des Wollens, sondern auch des Könnens. Und ich finde, das Können sagt ja schon, das kann sehr gut unentschieden ausgehen. Ne? Beide wollen, beide kriegen vielleicht ihren Eintreffer hin, aber dass jetzt ein Team es schafft, das wirklich komplett zu drehen, das Spiel, das sehe ich einfach bei beiden gerade nicht. Und dann ist das Unentschieden logisch. 3,50er-Quoten gibt es da. Und damit würde ich sagen, Deckel drauf hier und zum letzten Spiel in der Historie von Talk und Tipps, das wir hier
Mit deinen
besprechen
beiden
werden.
Lieblingsvereinen
Mein
übrigens, ne?
beiden Lieblingsverein, leider nicht mehr mit Florian Kohfeldt, der jetzt verdientermaßen in der zweiten Liga brilliert. Aber ja, meine Wölfe gegen meine Dortmunder.
So.
Sind ein Punkt in der Tabelle auseinander, ist also durchaus ein Spiel auf Augenhöhe. Wolfsburg vor der Niederlage am Wochenende 4 Spiele in Folge gewonnen. Das kann Dortmund nicht behaupten. Kleiner Funfact, Alex, die haben seit 3 Jahren kein Spiel mehr im Dezember gewonnen. Ist ein Monat,
was?
Der ihnen überhaupt nicht liegt, den Dortmundern.
Oh, das ist ja verrückt.
Und das hat sich fortgesetzt gegen die TSG, ganz schwacher Heimauftritt. Es ist die letzte Folge, es ist das letzte Spiel, deswegen mal Hot Take, Alex. Kannst ja mal sagen, was du davon hältst. Weil wir über Borussia Dortmund reden, uns jetzt angucken, wo die gerade stehen, was für ein Gehaltsbudget das ist, was da für Transfers getätigt wurden. Ist das vielleicht eine Mannschaft, über die man härter reden sollte, weil es die vielleicht am schlechtesten geführte Mannschaft Deutschlands ist seit längerer Zeit?
Ja, das ist jetzt hart, das ist jetzt hart.
Wenn du dir die Möglichkeiten überlegst und
ja,
die eigenen Ansprüche mittlerweile auch...
Schlechteste geführte Mannschaft weiß ich jetzt
nicht.
Ich
finde es auch fast schon peinlich, ehrlich gesagt, wie man die eigenen Ansprüche runterschrauben kann, dass man auf Platz 8 nicht mega unruhig ist, ehrlich gesagt. Also ich finde es ganz schön krass, wenn du dir überlegst, was da für Geld weggeht, wie man sich von Mainz, Stuttgart, Freiburg, Leipzig, Frankfurt komplett da irgendwie, ja nicht mal unverdientermaßen dann in der Tabelle sich da einreihen muss. Es ist... ein enttäuschender Verein.
Ja, gut, das führt jetzt wahrscheinlich einen Ticken zu weit, das sprengt den Rahmen. Aber es war eine enttäuschende Hinrunde. Also ich sage immer Hinrunde, weil für mich endet heute die Hinrunde an Weihnachten, so sollte das sein. Ob es da jetzt hinten raus noch 2 Spiele gibt im Januar oder nicht, wurscht. Hinrunde endet gefühlsmäßig auf jeden Fall vor Weihnachten und dann war es enttäuschend. Ne? Wie immer, mein Rechner ist ja immer sehr simpel. Hast du mehr Spiele gewonnen als nicht gewonnen? Und dann weißt du ungefähr, ne? Können wir zufrieden sein oder nicht? Und wenn du einfach mehr Spiele nicht gewonnen hast, als gewonnen hast, als Borussia Dortmund, dann hast du nicht gut gespielt in der Hinrunde oder in der bisherigen Hinrunde. 8 Spiele nicht gewonnen, nur 6 gewonnen. Selbst wenn sie jetzt eben gewinnen, ist es immer noch, ne? Nicht mal ausgeglichen. Deswegen ist es natürlich unzufriedenstellend, unabhängig davon, ob du jetzt 6., 7., 8. oder 9. bist, ne? Die Bilanz ist nicht gut. Du lässt zu häufig Punkte liegen, du machst zu wenig aus deinen Möglichkeiten. Ne? Das steht ja über allem. Aber die Möglichkeiten sind eben auch nicht so groß, weil der Kader so dermaßen dünn, eng besetzt ist und viele Verletzte hat. Und das ist ja immer bedingt auch ja, Pech, aber eben auch schlechte Kaderplanung. Und da sind wir dann vielleicht doch bei etwas schlecht geführt im Sinne von den Kader schlecht geplant. Ne?
Im Sinne von, da geht eine Menge Gehaltsbudget und eine Menge Geld drauf im Vergleich zur restlichen Liga und dafür scheint man sich ja nicht von der restlichen Liga abzusetzen, sondern immer mehr anzugleichen. Und das sind, also ich finde es bei Dortmund einfach nur interessant, weil ich glaube, du kannst schon nachverfolgen, dieser Punkt, an dem sie jetzt sind, ich glaube, das ist eine wichtige Beobachtung, wenn man über Dortmund redet, der hat sich ja angedeutet über die letzten Jahre. Sie sind da ja jetzt gelandet, wo es sich immer mehr hinbewegt hat, nämlich immer mehr im Mittelmaß vom zweiten Leuchtturm des deutschen Fußballs über Jahre hinweg mit der Trainer funktioniert nicht, der Transfer funktioniert nicht, der Spitzenverdiener ist verletzt oder zu dick oder bringt seine Form nicht, dass man da dann einfach eben am Ende eine Menge Vorsprung auf die restliche Liga liegen lassen hat. Und jetzt spielt man gegen Wolfsburg. Und ich würde sagen, so wie Wolfsburg gerade spielt und so wie Dortmund sich auswärts präsentiert, Alex, nämlich weiter ohne einen Punkt oder einen Sieg, ist das hier durchaus die Möglichkeit da, dass diese kuriose Negativserie von Dortmund im Dezember weitergeht und dass man in der Tabelle sogar noch einen Ticken weiter zurückrutscht, wenn es ins neue Jahr geht.
Ja, vorstellbar ist es, ich musste lange scrollen, um den BVB in der Auswärtstabelle zu finden, denn er ist 16. Nach wie vor mit 2 Pünktchen und 5 Türchen, die man in der Fremde geschossen hat. Das ist sehr, sehr dünn und die Wölfe sind einfach zuletzt gut drauf gewesen, haben sich definitiv verbessert unter Hasenhüttl oder spielen viel mehr Hasenhüttl-Fußball, so wie man sie von ihm ja kannte und kennt. Ne? Vorne forsch, Pressing stark, auch teilweise mit wirklich Selbstbewusstsein. Wenn ich da Amura sehe, der funktioniert, finde ich, sehr, sehr gut. Als wuseliger, kleiner Mittelstürmer macht den Abwehrreihen sehr große Probleme, wird also auch Dortmund, glaube ich, Probleme machen. Also das funktioniert tatsächlich jetzt ziemlich gut bei Wolfsburg, auch wenn sie, wie gesagt, 2-3 verloren haben in Freiburg, aber das war unglücklich, eine unverdiente Niederlage. Ich fand sie da wirklich sogar die bessere Mannschaft über die 90 Minuten gesehen. Und deswegen lasse ich mich da nicht blenden, dass sie jetzt da verloren haben, sondern sehe einfach die generelle Form der Wölfe, die finde ich gut. Und die Dortmunder Licht und Schatten. Ne? Du hast gegen Barcelona gesehen, was sie zustande sind, was sie imstande sind zu machen, auch mit einem dünnen Kader. Aber dann 3 Tage später gegen Hoffenheim wieder ihr schlechtes Gesicht gezeigt. Gefühlt gespielt wie in einem Auswärtsspiel. Ne?
Ja.
Sehr, sehr müde, sehr, sehr platt, sehr, sehr, sehr Saft und Kraft und los. Da war wenig los beim BVB. Und das war eigentlich das Auswärtsgesicht, wie sie einfach haufenweise auswärts auftreten. Wenn sie so wieder in Wolfsburg auftreten, gibt es definitiv keinen Sieg.
Sie hängen personell in den Seilen so ein bisschen auch. Das gehört sicherlich zur Wahrheit. Auswärts will einfach nichts klappen. Wird ein grauer Tag in Niedersachsen, sagen wir es mal so. Und dann Wolfsburg natürlich, du hast gesagt, auch mit einer Spielanlage, die Dortmund nicht unbedingt liegt, ne? Weil Dortmund kann den Ball haben, kann sich wie so oft gerade auswärts schwer tun, trotzdem ein schnelles Ballbesitzspiel aufzubauen, kreativ zu sein und Chancen zu kreieren. Also vielleicht auch fruchtloser Ballbesitz, während Wolfsburg natürlich die Fähigkeit hat, mit wenig Ballbesitz effektiv zu sein als Kontermannschaft. Und das ist eben was, was immer gut funktioniert gegen Dortmund, wenn man ehrlich ist. Deswegen gehe ich auch auf jeden Fall davon aus, dass es hier richtig schwer wird. Und ich habe schon gesagt, ich glaube nicht, dass Dortmund das gewinnt. Ich glaube, es bleibt ein ärgerlicher Dezember, ein ärgerliches Auswärtsjahr am Ende oder eine ärgerliche Hinrunde, was das Auswärtsspielen angeht. Doppelte Chance sind 1,66er Quoten im Schnitt auf die Wolfsburger. Da kann man natürlich hingehen, einfach sagen, Dortmund gewinnt nicht. Man kann vielleicht sogar sagen, weißt du was, gibt ein paar Gründe, die 3,10er Quoten auf Wolfsburg im Dreiweg mitzunehmen.
Gibt ein paar Gründe, die Auswärtsschwäche zum Beispiel. Es ist nämlich die schwächste Saison auf des Gegners Platz des BVB seit 33 Jahren, muss man sich mal vorstellen. Ne? Zuletzt 91, 92 auswärts so dermaßen schlecht gestartet. Gestartet kannst du ja gar nicht sagen, wir haben ja schon jetzt Weihnachten bald. Also es ist bodenlos. Wolfsburg war jahrelang, du erinnerst dich ja eh, der Lieblingsgegner. Ne? Irgendwie gab es da, ich glaube, 19, gefühlt 19 Siege in Folge oder irgendwie 19 Mal in Folge keine Niederlagen. Mit sehr, sehr vielen Siegen, aber zuletzt tat man sich schwer gegen Wolfsburg. Da war das Pokal aus im Oktober, im Februar hat man in der Bundesliga nur 1:1 gespielt, und 2022 im November hat man auch in Wolfsburg verloren. Also von den letzten 6 Spielen hat der BVB 3 nicht gewinnen können gegen Wolfsburg. Deswegen, es ist nicht mehr der Lieblingsgegner und dann guckst du auf die Form und ich kann nicht guten Gewissens sicher sagen, der BVB gewinnt das. Natürlich haben sie immer die Qualität hier 1-3-2 hinten raus zu gewinnen, ne? Schönes Branding und keine Ahnung, Guirassy ist zweimal eiskalt. Aber ich kann dir nicht mit Gewissheit sagen, der BVB wird das gewinnen. Sie sind so fragil, dünn besetzt und haben auswärts so oft schwach gespielt, dass ich verstehen kann, dass du 1x als doppelte Chance anvisierst.
Wir sind ja auch nicht mehr im Saisonstart, so, ne? Wir haben nicht 2 Spiele, wir haben schon eine Stichprobe, wir haben 14 Spiele, davon haben sie 8 nicht gewonnen. Das ist schon mal der erste Punkt, den man damit reinrechnen muss.
Aber andererseits, wenn ich dich kurz unterbrechen darf, wenn ich jetzt sage, seit 33 in der Fremde, Jahren in der Fremde nicht so schwach gewesen und noch kein Sieg, ein komplettes halbes Jahr ohne Auswärtssieg ist auch schwer vorstellbar. Also allein so gesehen müssen sie doch jetzt mal hier mit Ach und Krach 1-0, 2-1 gewinnen, damit diese Auswärtsserie
Das würde ich
zumindest.
eher mitgehen, wenn wir auch mal ein gutes Auswärtsspiel von ihnen gesehen haben, wo es irgendwie ärgerlich war oder wo du
Ja,
sagst,
aber du
das,
musst.
aber,
Ja, okay.
also weißt du, was ich meine? Ich finde schon, dass
Ja.
sie auch wirklich verdientermaßen dastehen, wo sie stehen. So.
Ja, aber trotzdem, vielleicht kann man ja sagen, komm, das war jetzt 6-mal so schwach, aber ein 7. Mal ohne Auswärtssieg in die Winterpause gehen, das ist so schwer vorstellbar bei so einem Verein, ne? Nicht bei Augsburg und bei Union und bei Kiel und Heidenheim, wie sie alle heißen, sondern beim BVB. Ohne Auswärtssieg in die Winterpause gehen. Allein deswegen aus quasi
Da sind wir eben ein bisschen auseinander, weil für mich ist
diesen
das bei
Gründen,
genau
ja.
so einem Verein sehr gut vorstellbar.
Na gut, also dann tippe ich dann doch jetzt auf den BVB, einfach damit diese Serie endet, weil die Auswärtsserie so
Und
verrückt ist.
damit wir uns auch nicht einig sind hier zum
Ganz genau,
Ende dieses
so.
Podcasts, damit jeder
So.
weiß, der jetzt eingeschaltet hat, Alex und ich gehen im Streit auseinander.
Nein,
Das
tun wir
war,
nicht.
ja, das war Talk und Tipps, Alex. Das war, der letzte Bundesligaspieltag, über den wir hier geredet haben und unsere letzte Episode.
Bevor du
Ja.
abmoderierst, weil es ja wirklich die letzte Folge leider ist, ne? Leider ist es, liegt nicht in unserer Macht, muss man dazu auch sagen, ne? Also nicht wir haben das entschieden, es wurde so entschieden, aber auf jeden Fall wollte ich sagen, bevor wir hier rausgehen, würde ich sagen, wir geben nochmal Tipps ab, wie die Saison zu Ende geht. Also kurz hier Meistertipp, Abstiegstipp, weil dann können wir ein halbes Jahr zurückhören und schauen, lagen wir komplett falsch oder nur ein bisschen falsch oder sehr, 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 sehr richtig. Deswegen gerne nochmal die Tipps. Wer wird Meister, Julius?
Bayern.
Ja, ich habe nämlich, erinnere mich, vor der Saison Leverkusen getippt in unserer Vorschaufolge.
Ich nicht.
Aber ich glaube, wenn Harry Kane zurückkommt, der war jetzt ein bisschen verletzt, okay. Aber wenn er zurückkommt, zerbombt er die Bundesliga. Deswegen,
Ich glaube, sie
wie er
haben
es
am Ende
bisher
die
ja gemacht hat.
Qualität, um ungefähr diesen Punkteschnitt, den sie jetzt haben, aufrechtzuerhalten. Leverkusen wird eben nicht ungeschlagen bleiben, trotzdem noch in diesem Jahr und dann reicht es halt nicht. Aber
Ja.
Könnte eng werden, zumindest so wie es jetzt in der Tabelle ist, 4 Punkte vielleicht am Ende. Aber ich glaube, das lässt sich Bayern nicht zweimal in Folge von Leverkusen nehmen.
Ja, ich gehe auch auf die Bayern.
Ja, mein Tipp, wer, Bayern.
Ja, wer zieht in die Champions League ein? Also Bayern, klar. Wer sind die anderen drei?
Leverkusen.
Denn, bevor du nachdenkst, da sind wir ja dann quasi automatisch bei deinem Lieblingsthema Borussia Dortmund.
Sind es denn vielleicht wieder 5 Mannschaften? Wissen wir noch nicht, ne? Könnte aber sein.
Nee, es sind 4. Das war jetzt letztes Jahr wegen Champions League-Finale, ja, dies, das. Aber nee, neue Champions League.
Nee, du konntest 2 liegen. Italien hat ja auch 5 gekriegt. Das liegt ja am Koeffizienten. 2, die beiden so. Top-Ligen in Europa kriegen 5 Plätze.
Ach so.
Und dort bei.
Habe ich schon wieder verdrängt.
Bundesliga lag da ja zumindest zuletzt vorne. Also es könnten wieder 5 sein. So.
Ja, na, aber wir rechnen mal mit 4. Ja. Wir rechnen mal mit 4.
Leverkusen.
Ja, gehe ich mit.
Leipzig.
Schwierig, mit Rose oder ohne, wäre dann meine Anschlussfrage.
Das werden wir in den ersten, sagen wir mal, 4 Spielen nach der Winterpause sehen, in welche Richtung es da geht. Entweder der Trainerwechsel kommt und wird zünden oder sie haben sich wieder gefangen.
Ja, also ich gehe auch auf Leipzig tatsächlich, weil die Qualität so groß ist. Ne? Allein ja. Die beiden Stürmer, die können ja jederzeit hier 15 Rückrundentore schießen. Ja, ich gehe auch auf Leipzig.
Und
jetzt muss ich entscheiden zwischen Frankfurt, Stuttgart und Dortmund, würde ich jetzt mal realistischerweise sagen.
Ja, genau,
ne?
Also zwischen Frankfurt und Stuttgart.
Also kein BVB, jetzt
kein
ernst.
BVB. Kein BVB, jetzt eher ernst, ja. Glaube ich nicht. Also mit dem 5. Platz könnte es wieder klappen, aber selbst da wirst du Konkurrenz haben, weil Frankfurt und Stuttgart werden auch ihre Punkte holen.
Ja.
Und je nachdem, wie weit man sich jetzt entfernt, bis da die Spieler zurückkommen und so aus BVB-Sicht, wird auch das schwer. Also Stand jetzt würde ich sagen, dass Frankfurt, wenn sie noch ein bisschen mehr Stabilität reinkriegen, sogar bessere Chancen haben als die Stuttgarter in diesem Jahr. Weil Stuttgart natürlich schon Aderlass hatte, während Frankfurt gefühlt eine bessere Variante ist als im letzten Jahr.
Ich finde das super eng, super tricky, so früh das auch in der Saison, halbe Saison rum, zu prognostizieren, weil ich alle drei Mannschaften gleich aufsehe und verschiedene Probleme sehe. Die Frankfurter werden die Doppelbelastung bis spät in den Frühjahr haben in ihrer Europa League, ne? Da werden sie sehr weit kommen, denke ich. Dann ist natürlich die Frage, wird Stuttgart in der Champions League überhaupt weiterkommen? Denn wenn sie ausscheiden, Stand jetzt scheiden sie ja aus, haben sie keine Doppelbelastung, also mit Champions League oder ähnlichen in der Rückrunde. Und das wäre natürlich für die Bundesliga ein sehr, sehr positives.
Gilt für Leipzig übrigens.
Genau, das spricht ganz klar für Leipzig, richtig. Aber das, wenn Stuttgart ausscheidet, hat Stuttgart bessere Chancen, die Champions League über die Bundesliga zu erreichen, als wenn sie weiterkommen. Wobei, dann kann es auch ein Spiel sein, dann scheiden sie aus. Deswegen, Stuttgart könnte wohl unter der Woche spielfrei sein in der Rückrunde. Das ist dann Faustpfand. Und der BVB kommt weiter, hat Doppelbelastung, hat einen engen Kader, hat aber natürlich den besseren Kader. Ganz, ganz schwer finde ich das zu tippen. Ich sehe da 3 Mannschaften gleich auf. Ich glaube, da entscheidet wirklich 1 oder 2 Punkte dann vielleicht am Ende. Ja, ich gehe jetzt mal auf den BVB, damit du nicht ganz so betrübt unterm Weihnachtsbaum sitzt.
Ich glaube da tatsächlich nicht dran, aber ich danke dir dafür. Möchtest du noch Absteiger wissen?
Ja, natürlich. Aber die stehen fest, einfach, oder?
Na, weiß ich nicht. Bei einem, aber also direkte Absteiger, da werden sowohl Bochum als auch Kiel, glaube ich, sehr schwer noch runterkommen von diesen Plätzen. Ne? Da sind wir uns einig. Relegationsplatz ein bisschen schwerer. Wir haben bei Heidenheim zu Beginn der Saison gesehen, dass da trotzdem noch Mechanismen greifen können, die sie Bundesligaspiele gewinnen lassen. St. Pauli eher ähnlich, ne? Immer mal einen Sieg drin jetzt gehabt, aber sie haben gleich oft gewonnen bis jetzt. Ich glaube, die werden schon relativ lange darum kämpfen, vielleicht sogar im direkten Duell am Ende die Entscheidung herbeiführen müssen. Da kann es schon in beide Richtungen noch kippen. Aber die direkten Absteiger Kiel und Bochum, da haben wir auch so, da haben wir so klar gesehen, wie wenig man da mithalten kann in der Liga, dass ich glaube, da wirst du diesen Turnaround nicht mehr schaffen, da noch runterzukommen von diesen Plätzen.
Ja, ich glaube auch Heidenheim rettet sich direkt. Ich sehe Heidenheim nicht auf dem Relegationsplatz am Ende. Ich glaube, da wird St. Pauli, Kiel oder Bochum stehen. Das sind für mich die letzten 3. In welcher Konstellation, schwer zu sagen. Ich könnte mir vorstellen, dass Bochum ein bisschen einkauft im Winter. Dass sie merken, ey, der Kader ist so schwach. Also nicht, dass sie viel Geld hätten, aber einfach durch Leihgeschäfte, ne, irgendjemanden holen, der, weiß ich nicht, bei Frankfurt auf der Bank sitzt, vielleicht bei Augsburg, bei Union, irgendwie sowas, ne, dass sie da vielleicht mehr tun und dann definitiv über Kiel dann am Ende vielleicht die Saison beenden, weil sie dann ja bisschen besser als Kiel sind und dann vielleicht werden sie 16. oder St. Pauli wird 16. Aber das sind für mich die letzten 3. Wer Relegationsplatz wird, St. Pauli oder Bochum, würde ich sagen. Aber ich glaube dann tatsächlich, alle drei steigen auch ab. Also der Zweitligist gewinnt ausnahmsweise mal wieder das Relegationsspiel, wäre dann mein Tipp.
Ja, kann ich mir auch durchaus vorstellen. Torschützenkönig wird Harry Kane. Zweitliga-Aufsteiger willst du das auch noch machen?
Boah, der HSV steigt nicht auf, oder?
Nee. Aber mein Tipp ist jetzt auch nur ein, wir müssen das ja nicht durchdeklinieren.
Nee, nee,
Aber ich
nee.
sage, Kofeld Redemption Tour. Darmstadt kommt wieder.
Das ist, weiß ich nicht, wo das herkommt. Ich rufe mir
Das kommt
währenddessen
daran, dass
live
ich
die.
fast alle Spiele von Darmstadt gesehen habe, seit er da ist. Und das,
Ja. Die sind aber trotzdem Zehnter, sehe ich gerade,
ja,
ne?
und dann
Aber es
guck
sind
mal, wie
4 Punkte.
viele Punkte sie weg sind von der Spitze. Das ist,
Also die zweite Liga kannst du nicht seriös
nee.
prognostizieren. Da ist Elversberg einfach Erster mit 28 Punkten und der HSV ist mit 25 Punkten Achter und das ist einfach ein Sieg dahinter. Und jede Woche ändern sich die drei Aufsteiger. Also es ist nicht seriös zu tippen. Ich würde sagen, Düsseldorf hat eine gute Chance, Top 3 zu finishen. Da sehe ich die Möglichkeiten da. Aber ansonsten, nee. Zweite Liga enthalte ich mich. Da kannst du die Münze werfen. Jede Woche bei jedem Spiel, ne?
So ist es. Das ist doch ein schönes Schlusswort. Einfach mal offen lassen, das Ganze. Das war's jetzt wirklich. Mit Talk und Tipps, Alex, es lohnt sich nicht. Wir können es nicht weiter rauszögern. Und sagen nochmal natürlich vielen Dank an alle, die eingeschaltet haben. Haben uns jedes Mal gefreut. Uns jedes Mal gefreut, hier diesen Podcast aufnehmen zu können. Und damit sei euch noch einmal ein schönes Fußballwochenende gewünscht. Es sei euch ein frohes Fest gewünscht und ein guter Rutsch. Und vielleicht hört man sich irgendwo anders. Können wir mit Eigenwerbung aufhören? Gerade Alex hat ja noch einen großen Twitter-Account oder so, wenn ihr den vermisst oder sonst was. Anderen Podcast hast du auch, Alex Tiki-Taka. Folgt mal rein. Vielleicht müsst ihr nicht auf uns und vor allen Dingen nicht auf Alex verzichten. Und damit tschüss von mir.
Tschüss auch von meiner Seite nach 342 Folgen. Und auch ich muss ein Schlusswort ein kleines sagen, Julius, denn es war mir eine riesige Freude, jedes Mal mit dir hier über Bundesliga, Champions League, internationalen Fußball Woche für Woche zu quatschen. In schöner Regelmäßigkeit, in schöner, trauter Zweisamkeit. Manchmal war es ja auch eine Dreisamkeit ab und zu. Aber es war immer unterhaltsam, immer wunderschön. Deswegen ja, The Last Dance, jetzt ist er im Kasten von Talk und Tipps, Julius. In dem Sinne. Frohe Weihnachten an dich, an alle da draußen. Und vielleicht bis irgendwann bald, wer weiß, wo und wie.
So ist es. Es war uns eine Ehre. Ciao.